stehen und wir beten, bevor wir zur Predigt kommen. Wir stehen jetzt vor dir, unser Vater, und beugen uns auch vor dir. Und wir bitten dich, dass du unsere Sünde uns vergibst, was wir jetzt in dieser Woche getan haben, was wir unseres gewünscht haben, wo wir deine Gebote nicht erfüllt haben, wo wir vielleicht mit anderen nie so geredet haben, wie du es wolltest. Vielleicht haben wir das angeschaut, was wir nicht anschauen dürften. Vielleicht haben wir gewünscht, was wir nicht wünschen dürften. Und vielleicht haben wir an deine Gebote, an dein Wort, an deine Verheißungen wenig gedacht in dieser Woche. Und wir bitten dich, ich bitte dich, vergib mir auch meine Übertretungen, was ich gemacht habe, und vergib allen, die hier stehen oder anwesend sind, ihre Übertretungen. Ich bitte dich, sei zu uns gnädig, wie in 10 Gebote steht, dass du gnädig wirst zu denen, die deine Gebote halten. Sei zu uns gnädig und sprich du durch dein heiliges Wort zu uns, verändere unser Herzen, damit in uns Ehrfurcht von dir wächst, damit Liebe zu deinem Wort wächst und damit wir mehr und mehr verstehen deine Gnade, deine Barmherzigkeit, deine Güte zu uns. Sei du gelobt und gepriesen in dieser Zeit, dir allein soll die Ehre sein, soli Deo Gloria. Amen. Meine Lieben, wir feiern, dieses Jahr wird gefeiert in Deutschland, ich sehe das nirgendwo, aber offiziell wird gefeiert 500 Jahre Reformation. Wir wissen davon, ja? Habt ihr vielleicht irgendwo gesehen? Ich weiß nicht, ich sehe nirgendwo in Deutschland, dass das gefeiert wird. Vielleicht mal da oder mal woanders stehen solche Banner oder Plakate oder irgendwelche Worte. Und da Haupt- oder Generalprinzip oder Hauptsäule der Reformation war Soli Deo Gloria. Ganze Ehre soll nur Gott allein gehören. Und wir beginnen heute mit dem Alten Testament, so wie Alex schon gesagt hat. Wir beginnen mit dem 5. Buch Mose, Kapitel 6. Ich sage mal von vornherein, ich bin so aufgeregt, ich konnte heute überhaupt kaum schlafen, weil es ist wirklich, ich bin jetzt voll in diesem Text und ich hoffe, dass Gott auch mir hilft, verständliche Worte zu finden, damit ihr auch in diesem Text, damit ich euch auch in diesen Text reinnehmen kann. Damit dieser Text uns formt, damit wir mehr Hunger bekommen nach Wort Gottes, damit wir wirklich mehr Jesus lieben können und mehr verstehen werden, wie gnädig Gott zu uns ist, wie toll, dass Jesus geboren ist und wir heute sein Abend, also dieses Abendmahl feiern können und mit ihm teilnehmen können und sagen, der ist der, also wir gehören zu ihm, der ist für mich gestorben und auferstanden. Und wir beginnen in diesem Buch 5. Mose. Ich bitte euch aufzuschlagen oder vielleicht einzuschalten, falls ihr Smartphones habt, da kann man anschalten, Bibel, ja. Falls mal eine Textversion ist, dann bitte aufzuschlagen, 5. Buch Mose. Und die Schlachteraner, es gibt Lutheraner, die Lutherbibel lesen, es gibt Elberfelder, die Elberfelder Bibel lesen, und es gibt Schlachteraner, die Schlachterbibel lesen, und es gibt andere Anne. So, die Schlachteraner haben gut, diejenigen, die Schlachterbibel haben, die haben genau diese Abschnitte, was heute Alex schon vorgelesen hat, ist genau in diese Abschnitte ist diese Kapitel aufgeteilt. Das ist super. Und wir beginnen heute mit erster Teil. Aber vorher ein paar Worte über Deuteronomium oder 5. Buch Mose. Deuteronomium ist das zweite Gesetz. Es ist eigentlich kein zweites Gesetz in dem Sinne. Das wird gleiche Gesetz wiederholt. An wen? Warum wiederholt sich gleiche Gesetz? Warum Gott zweite Mal wiederholt dieses Gesetz? Sehr interessant, dass von Mose, also wird durch Mose gesprochen, steht jetzt neue Generation von Menschen, die sind ganz erwachsen. Er spricht jetzt zu erwachsenen Menschen. Aber das, was toll dabei ist, er kennt alle diese Menschen, als sie noch klein waren. Er kennt diese Menschen, als sie Kinder waren. Weil die Väter und Vorväter von diesen Menschen und ältere Geschwister und Tanten und Onkels sind alle tot. Die sind alle in der Wüste ums Leben gekommen, weil die einmal Gebot des Herrn übertreten haben. Einmal, die haben gesagt, wir tun das nicht, was du von uns wünschst. Und der Gott hat sie mit 40-jährigen Wüstenwanderung bestraft. Er sagt, okay, ihr wollt alle in dieser Wüste sterben, ich tue das und sind alle, die erwachsen waren zu dieser Zeit, alle in diese 40 Jahren, in dieser Periode, in dieser Zeit, sind gestorben. Und vor Mose stehen Kinder, die irgendwann klein waren und jetzt sind die groß. Jetzt sind die große Männer, die haben große Kraft. Das sind die große Frauen, die haben schon viele Kinder in dieser Zeit geboren und so weiter. Steht komplett neue Generation vor seinen Augen. Und er weiß, dass er dieses Land nicht betreten wird, weil er einmal Gebot Gottes übertreten hat. Gemeinsam mit Aaron. Einmal. Das steht in Numeri 20. Kapitel, könnt ihr auch zu Hause lesen, als er dieses Fels geschlagen hat und die Herrlichkeit Gottes dem Volk nicht gezeigt hat. Der hat ein bisschen anderer Gott Menschen vorgestellt, als Gott es wollte damals. Das heißt, vor Mose steht die ägyptische Generation der Israeliten. Wüstengeneration. Ägyptische Generation ist komplett verstorben. Mose wird hier als liebender Vater, der den eigenen Kindern die letzte Einweisung vor seinem Tod gibt, dargestellt. Dabei berichtet er hier über seine Erfahrung bezüglich dem Charakter Gottes und seinem Wesen. Stellt mal vor, das sind seine letzten Worte. Bevor er stirbt, er weiß ganz genau seinen Tag. Wer kennt von euch oder von uns seinen Tag? Wann ist dein Tag? Letzter Tag. Und stellt mal vor, er kriegt eine Diagnose, wünsche keiner. Stellt mal vor, der Engel vom Himmel kommt, Engel des Herrn und sagt, mein Lieber, heute ist dein letzter Tag. Morgen hole ich dich von der Erde in den Himmel. Und du hast Kinder vor dir. Was würdest du diesen Kindern sagen? Du hast einen Tag, diese Kinder zu belehren. Ein Tag, mehr nicht. Was würdest du tun? Was sagst du denen? Welche deine letzten Worte werden fallen jetzt? Wenn du weißt, noch 24 Stunden und ich bin nicht mehr da. Ich bin da im Himmel. Und genau so ungefähr können wir vorstellen, warum Mose so liebevoll Menschen dieses Gesetz nochmal wiederholt und sagt, pass auf, denkt an eure Eltern. Passt auf, denkt an eure Geschwister, ältere Geschwister, die sind alle in dieser Wüste geblieben. Und dann beginnt er mit diesem Gesetz zu wiederholen. Aus Liebe zu dem Volk und seinem Gott will Mose dem Volk beibringen, wie es in diesem Land ein wohlhabendes Leben genießen kann. Als Gott damals die Tora oder das Gesetz gab, hatte er nur das Gute vor Augen. Er hatte nicht die Absicht gehabt, ihr Leben durch das Gesetz zu verschlimmern. Die Tora sollte nicht nur als eine Sammlung von verschiedenen Geboten Gottes gelten, sondern auch zu dem Lebensstil der Menschen werden. So ist unser Gott. Gott hat sich vorgestellt in seinem Wort. Und so ist unser Gott, so ist unser Gott. Ich möchte meinem Gott dienen, ich möchte ihn lieben. Ich möchte sein, so wie mein Vater. Wenn mein Kind oder euer Kind euch sagt, ich will wie mein Vater sein, ich will wie meine Mutter sein, ich glaube mal, das ist das Beste, was einer Mutter und einer Frau hören kann. Und wenn man unser Kinder sagt, ich will ja auf keinen Fall sein, so wie du, da haben wir ein Problem. Da müssen wir Buße tun und von Anfang an anfangen mit Kindern. Wenn ich mich als gläubig bezeichne und dabei das Gesetz Gottes nicht kenne, wo Gott sich offenbart, dann sollte ich ab sofort alles dafür tun, meine Zeit, die eigentlich Gott gehört, zu verwenden, um Gott und seinen Willen in der Tora oder in dem Gesetz zu suchen. Die Wüstengeneration konnte in der Tora viele Antworten auf ihre Frage finden. Wo stammen wir her? Wieso leben wir überhaupt auf der Erde? Welchen Sinn und Ziel hat unser Leben? Wir sind wie Sklaven in Ägypten geworden. Wer hat uns aus der Sklaverei befreit? Wie sind wir in der Wüste gelandet? Warum wandern wir hier so lange? Warum soll unsere Reise in dem bestimmten Land enden? Wie können wir als freie Menschen dort leben? Die waren immer Sklaven. Und Gott sagt, wenn du selbst Sklaven haben wirst, dann musst du so und so handeln. Ich kriege Sklaven? Ich weiß es nicht, was das ist überhaupt, Sklaven zu haben. Ich bin selbst als Sklave großgezogen. Wie sollen wir dort leben, damit wir nicht wieder versklavt werden, damit wir nie wieder nicht in diese Wüste landen? Steht alles in Tora. Steht alles in diesem Gesetz und in allem, was Mose denn diesen Kindern oder dieser Generation, diesen wachsenden Kindern berichtet. Die 10 Gebote oder 10 Worte, wie man in 4. Kapitel 13. Vers geschrieben wird, Deuteronomium oder 5. Mose, 4. Kapitel 13. Vers steht, und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch zu halten gebot, nämlich die 10 Worte. 10 Worte oder 10 Gebote, wissen wir. Also, meine Lieben, die 10 Gebote, die bilden der Kern des Gesetzes. Ich muss nicht komplett das ganze Gesetz auswendig lernen. Meine Frage ist anders. Wir sind erlöste Christen, wiedergeborene Christen. Wir feiern Abendmahl, wir preisen Gnade Gottes. Wissen wir überhaupt auswendig die 10 Gebote? Wenigstens 10 Gebote oder 10 Worte. Ist das schwer, 10 Worte auswendig zu lernen? Sag, ist das schwer oder nicht? 10 Worte. Ist schwer, kennenzulernen, auswendig zu lernen? Ich glaube mal, wir kennen oder wissen, wie man Milchpreis sich entwickelt innerhalb eines Monats. Besser als 10 Gebote. Ja, jetzt kostet 62 Cent plötzlich. 1,5%. Und früher hat 56 gekostet, habe ich mich auch gewundert. Stellt mal vor, ich kenne schon 4 Worte. 56 und 62. 62, 56. 6 schon. Auswendig. Und 10 Gebote wissen wir nicht. Wir wissen die nicht und wir sind nicht dran gewöhnt, daran nachzusehen. Viele heutige Christen empfinden es nicht mehr als nötig, über 10 Gebote nachzudenken. Und wo sie in der Schrift zu finden sind, wissen noch wenige davon. Die Kenntnis aber der 10 Gebote sollen meinen Charakter formen, mein Herz verändern, mich mehr meinen Schöpfer ähnlicher machen, was das Ziel der Entstehung der Menschheit eigentlich überhaupt ist, Ebenbild Gottes zu sein. Gott hat uns und die damaligen Gläubigen nicht aus Langeweile ausgewählt. Manche sagen, Gott hat Menschen erschaffen aus Langeweile. Der hat keine Gemeinschaft gehabt. Ich bitte euch, der hat so viele Engel gehabt. Wie viele Engel hat er im Himmel? Zehntausende von Zehntausenden. Das ist eine Zahl, die man nicht zählen kann. Wir können diese Zahl nicht zählen. Zehntausende von Zehntausenden. Der hat Langeweile im Himmel gehabt und hat gesagt, ja, aus Langeweile erschaffe ich die Welt und Menschen. Weil ich Gemeinschaft mit jemandem haben will. Mir ist langweilig. Ich glaube nicht. Er hat irgendein Ziel gehabt. Und dieses Ziel zieht sich bis heutigen Tag, bis man diese Erde überhaupt existieren wird. Oder wie lange diese Erde existieren wird. Sein Ziel ist und bleibt unverändert. Wir sollen den einzig wahren Gott Jahwe anbeten und ihn als heiliger Gott unter dem verdorbenen Geschlecht präsentieren. Das ist sein Ziel. Egal wo wir sind. Wir glauben an Gott, und jeder Mensch weiß, dass wir gläubig sind, ja? Und wenn wir Sünde tun, was machen wir mit Sünden? Gehen zu Menschen, Buße tun, wie verlorener Sohn getan hat. Ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Vergib mir. Und in dem repräsentieren wir auch Heilige Gott. Sein Ziel ist nicht verändert worden. Je mehr ich mich mit der Bibel beschäftige, desto mehr werde ich meinen Herr kennen und ihn mit meinem ganzen Leben verherrlichen. Und der Anfang der Erkenntnis liegt in den 10 Geboten, die wir nicht nur in der Tora, sondern auch im Neuen Testament finden. Das ist auch sehr interessant. Die 10 Gebote kann man finden in Markus Evangelium 13. Kapitel, Matthäus Evangelium 22. Kapitel und Römer 13. Kapitel und Galater 5. Kapitel. Ich weiß, vielleicht wird man jetzt ein bisschen von meiner Seite ein bisschen fies sein oder so. Wissen wir, wo im Neuen Testament 10 Gebote sind überhaupt oder nicht? Wissen wir überhaupt, dass 10 Gebote ziehen sich durch die ganze Bibel? Gott hat 10 Gebote gar nicht abgeschafft und hat nicht im Sinn, sie abzuschaffen. Die sind da. Vielleicht denkst du, naja, klingt alles schön und gut, aber nach Christi kommen verliert doch das Gesetz seine Kraft und sollte mich eigentlich nicht wirklich interessieren. Tatsächlich. Beobachten wir heute die Tendenz, dass in den Gemeinden aus dem sogenannten Alten Testament kaum gepredigt wird, weil Alter Testament ist. Was alt ist, brauche ich nicht. Richtig? Alte Kleider, was muss man mit alten Kleidern machen? Vielleicht spenden irgendwo, ja? Viele Gläubige bringen zur Versammlung nur das sogenannte Neue Testament mit. Manche Prediger reden offen darüber, dass das Alte Testament heute keine Rolle für die Christen spielt. Einige erlauben sich zu sagen, dass Gott im Alten Testament nur als zorniger Gott dargestellt wird und im Neuen Testament als liebender, als ob er sich im Laufe der Zeit verbesserte. Jetzt ist er besser geworden. Wie sagt man in Deutschland? Wie nennt man in Deutschland Gott? Mit irgendeinem Wort vorher. Liebe Gott, ja? Oder nicht? Das ist auch richtig. Das ist auch richtig, dass er liebe Gott ist. Aber es gibt noch andere Eigenschaften von ihm. Solche und ähnliche Aussagen kommen von Menschen, die anscheinend Charakter Gottes, Gesetz und Einheit der Heiligen Schrift überhaupt nicht verstehen. Deswegen sagen die, dass wir das Alte Testament nicht brauchen. Dann frage ich mich, wieso steht er bei uns? Wieso Jesus nicht gekommen ist und nicht gesagt hat, also Leute, wisst ihr was, alle Schrift, was von mir geschrieben ist, könnt ihr wegpacken, nur meine Worte schreibt auf und die ausfüllen. Hat er das gesagt? Er hat ein bisschen anders über Gesetz geredet. Apostel Paulus, der als Verkündiger der Gnadenlehre bekannt ist, der war Gnadenlehrer. Paulus hat Gnadenlehren verkündigt. Schrieb über Gesetz in Römer 7,12, so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Er sagte nicht, dass du durch Gesetz Rettung bekommen sollst, aber der hat nie gesagt, Gesetz ist abgeschafft wurde, braucht man nicht zu bemerken oder zu lesen, brauchst du gar nichts. Hat er nie gesagt. Er sagt, Gesetz ist sehr gut, er zeigt unsere Sünden, zum Beispiel. Alle vier Evangelien, alle 22 Briefe von den Aposteln, anschließend das Buch der Offenbarung, lösten nie und nimmer das Gesetz Gottes auf oder machten es zunichte. Genau als Gegenteil ist der Fall. Sie unterstreichen die Wichtigkeit des Gesetzes. Hier muss man zwischen moralischen und liturgischen Gesetzen natürlich unterscheiden. Nach Christi kommen sind die liturgischen Gesetze entmachtet, denn mit dem Opfer Christi am Kreuz sind alle Opfer der Tora erfüllt worden. Hebräer 8. Kapitel, Galater 3. Kapitel. Das heißt, alles, was um Tempel geht, um Opferung und Gottesdienst damaliger Zeit, heute spielt keine Rolle. Tempel ist nicht da. Jesus war schon auf der Erde. Was ist mit moralischem Gesetz? Darf ich jetzt töten? Darf ich töten? Darf ich herbrechen? Manche schweigen und meinen, und die Frauen sagen nein. Und Männer schweigen. Darf ich nicht? Wo steht das, dass ich nicht herbrechen darf? In 10 Geboten. Darf ich stehlen, klauen, stehlen? Darf ich lügen? Darf ich begehren? Darf ich Namen des Herrn missbrauchen? Darf ich 7. Tag arbeiten wie alle 6 Tage vorher? Ja, manche sagen, aber steht auch in 10 Geboten. Ja, darf ich nicht eigentlich. Ich muss einen Tag ausruhen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Jesus selbst hat die Wichtigkeit des Gesetzes unterstrichen und alle Gebote in 2 zusammengeführt. Wir schlagen mal ganz schnell auf. Markus 12. Kapitel, das ist eine sehr interessante Stelle. Markus 12. Kapitel, das muss man auch irgendwann auswendig lernen vielleicht oder vielleicht wissen. Es gibt sowas und wir wissen auch. Markus 12. Kapitel 28 bis 31. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte, und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot unter allem ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Wir lesen genau aus diesem Kapitel, was Jesus zitiert, 5. Kapitel, 6. Vers, Schma Israel, höre Israel. Markus 12. Kapitel von 28 bis 31. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Und das Zweite ist, bei uns und bei Schlachteraner in Klammer steht, ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dieser ist kein anderer Gebot. Der hat alle 10 Gebote in 2 Teilen geteilt. 4 und 6. 6, 6 und 4. 4 Gebote, du sollst deinen Gott lieben. Und nächste 6 Gebote, du sollst deinen, wie du deinen Nächsten lieben sollst. Der hat nicht gesagt, die Gebote sind nicht wichtig. Der hat gesagt, wo man Sinn bei diesen Geboten ist. Gott zu suchen, ihn zu lieben, ihn zu fürchten. Wenn du ihn liebst und wenn du ihn fürchtest und mit ganzer deiner Seele liebst und willst, dass dein Wille geschieht, dann guck mal auf deinen Nächsten. Spott über ihn nicht. Verbreite Lügen über ihn nicht. Begehre ihn nicht, sein BMW und so weiter, da steht Esel, ja, BMW und so weiter, was er hat, oder Mercedes. Lass ihn doch fahren mit seinem Esel und mit seinem BMW oder Mercedes. Ja, und bete für ihn, dass er damit Gott und sein heiliges Wesen verherrlichen kann, damit er nicht verschlingt in seinen Sünden, damit er nicht, sich nicht erhebt mit seinem BMW oder Mercedes oder Opel. Heutzutage ist Opel auch besser als Esel damals, vielmal. Wenn ich Gott liebe, dann gucke ich auf meinen Nächsten. Wie werde ich jetzt diesen Charakter an meinen Nächsten weitergeben? Ich möchte denen meinen Gott zeigen. Ich möchte denen meinen Jahwe zeigen. Ich möchte denen meinen Vater zeigen. Oder Vater von meinem Jesus, von meinem Herr. Ich will es einfach, weil er mich liebt, weil er gnädig ist. Und in diesem Kapitel sind beide Gebote Jesu detailliert beschrieben und an engsten Angehörigen, Eltern, Kinder und Enkelkinder adressiert. Wie er alles schon gesagt hat, 6. Kapitel kann man auf 4 Teile teilen und wir werden heute nur 1. Teil betrachten, auch in so ganz kurzer Zeit, sage ich mal so. 6. Kapitel 1-3. Ich lese mal einfach vor und liest mal bitte mit mir, vielleicht vom Wand oder von der Bibel, was ich am besten finde, wenn jeder eigene Bibel aufschlägt und aus dieser Bibel liest. Meine 6. Kapitel sieht so aus. Ich weiß nicht, wie bei euch. Also Ampelkoalition ist bei mir hier. Alle Farben, was man da finden kann. Und dies ist das Gebot, die Satzungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, euch zu lehren geboten hat, dass ihr sie tun sollt in dem Land, in das ihr zieht, um es in Besitz zu nehmen, dass du den Herrn, dein Gott, fürchtest und alle seine Satzungen und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, alle Tage deines Lebens, damit du lange lebst. So höre nun, Israel, Schma Israel, und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und dir sehr gemehrt werde, so wie es der Herr, der Gott, deine Väter verheißen hat, in einem Land, in dem Milch und Honig fließt. Schaut mal, er sagt von Anfang an, wozu Gesetz, welche Ziel Gesetz hat. Von der Erfüllung des Gesetzes ist Lebenslänge, Qualität des Lebens und das Bestehen des Volkes abhängig ist. Was ich heutzutage bei uns beobachte, dass meine Lebensqualität ist von meinem Geld abhängig ist und Länge meiner Lebenslänge von Korallenwasser, von richtigen Diäten, von Erde, die wir essen, ja, und manche auch Urin trinken, ja, es gibt auch Christen, die Urin trinken, abhängig ist. Das heißt, wenn ich richtig mich ernähre, wenn ich richtige Medikamente nehme und so weiter und so fort, dann werde ich länger leben. Und Gott sagt, nein, du kannst alles nehmen. Du kannst trinken, was du willst und essen, was du willst. Ich sage nicht, dass wir nicht gesund essen sollen. Wir sollen gesund essen, ist richtig, weil unser Körper gehört uns nicht, gehört auch Jesus nach Neuem Testament. Aber davon ist mein Lebenslänge nicht abhängig. Gott sagt, meine Lebenslänge ist abhängig davon, ob ich Gebote erfülle oder nicht. Ob ich ihn repräsentiere auf dieser Erde oder mich repräsentiere auf dieser Erde. Anania und Sapphira aus dem Neuen Testament ist Beispiel dafür. Die haben nur um sich gedacht, zwei Christen, Und Gott hat sie sofort abgerufen von dieser Erde. Sagt, nee, solche Christen brauche ich nicht hier. Wenn die ständig lügen, eines weg, zweites ist weg. Ich brauche andere, die meine Gebote fürchten und sie beachten oder darauf achten. Interessant ist, dass zwischen den 10 Geboten ein Gebot ist, das in sich selbst diesen Gedanken trägt und wird im Neuen Testament Epheser 6 wiederholt. Nämlich das 5. Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Weil das ist ein Gebot mit einer Verheißung. Mit welchem? Damit du lange lebst und gutes Leben hast. Stell dir mal vor, wie oft reden wir mit unseren Kindern und sagen, Kinder, wolltet ihr lange leben und gut leben auf dieser Erde? Ja. Welches Kind sagt, nein, ich will sterben, am besten heute schon? Na klar, dann sollst du auf Gebote Gottes achten und auf deine Eltern achten. Wir sind von dem Herrn. Er hat bestimmt, dass wir deine Eltern werden. Er hat dich in unserer Familie gegeben, er konnte dich in eine andere Familie geben. Der sagte, wir sind beste Eltern für dich. Hör auf uns, was wir sagen. Beachte Gebote des Herrn, damit sein Name verherrlicht wird. Andersrum, das gute und lange Leben ist nicht das Hauptziel der Tora. Das Gesetz hat mehrere Facetten, die das Ziel seiner Entstehung beschreiben. Zum Beispiel, es zeigt die Heiligkeit Gottes, sein Charakter, Wesen und Willen. Es zeigt die Sünden der Menschen und soll sie von ihnen abhalten. Es gibt Menschen, die Verordnungen und Verhaltensregeln. Und letztendlich soll es Menschen zu Christus führen. Sag mal, wenn ich nicht weiß, dass ich Sünder bin, wie werde ich Buße tun? Wo kann ich mal wissen, dass ich Sünder bin? Wo kann ich das erfahren? Aus welcher Quelle? Aus der Bibel, aus den Geboten. Es dient dazu. Und dann irgendwann merke ich, dass ich nicht schaffe, sie zu halten. Es in mir gibt keine Kraft. Ich kann nicht halten, 10 Gebote. Jesus, hilf mir. Und dann kommt Jesus schon ins Spiel und sagt, ich weiß, dass du nicht schaffst. Dafür brauchst du Heiliger Geist. Komm zu mir. Komm zu mir, alle, die mühselig und beladen sind. Mühselig und beladen. Kommt her zu mir. Hier allerdings betont Mose die menschliche Gehorsamkeit durch Erfüllung des Gesetzes gegenüber ihrem Gott. Wenn ich mein Gott dankbar bin, dass er mich aus der Sklaverei der Sünde, damals Ägypten, befreit hat, werde ich darauf achten, alles, was er von mir will, zu erledigen. Das ist das Generalprinzip der Bibel, aber auch das Generalprinzip der Liebe. Wenn ich meine Frau liebe, sage ich, mir ist ganz gleich, was du von mir willst. Richtig? Nelle, richtig? Richtig, ja? Nein, ist das richtig? Ich liebe meine Frau. Wie kann ich Menschen beweisen, dass ich meine Frau liebe? Sehen Sie? Sieht ihr? So eng ist Liebe mit Erfüllung des Gesetzes verbunden. Wenn ich Gott liebe, Jesus sagt, liebst du mich? Ja, tue meine Gebote. Oh, wo stehen die? Wenn ich meine Frau liebe, dann wenn sie sagt, kannst du bitte Müll austragen aus dem Haus, dann lasse ich alles beiseite liegen und sage, wie man in Deutschland sagt, Schatz, ja? Honey, Schatz, ich bin schon da, ich laufe, ich bin unterwegs, ich liebe dich. Und arme sie um, nehme ich Mülleimer und gehe ich mal nach draußen unter Regen oder unter Wind oder Schneit oder sonst irgendwas. Und dann komme ich nach Hause komplett nass und sie sagt, mein Lieben, du hast für mich so toll gemacht. Du bist, komm, zieh deine Kleider aus, ich wasche sie und so weiter. Das ist die Liebe. Aber wenn ich sage, bist du nicht groß genug erwachsen, kannst selbst nicht Müll austragen, ist das Liebe? Nicht wirklich, ja? Nicht wirklich. Meine Haltung zur Tora, zum Gesetz, zeigt schließlich meine Haltung zum Gesetzgeber. Die Übertretung des Gesetzes ist eine direkte Beleidigung gegenüber dem Gesetzgeber. Da steht, dass du den Herrn, dein Gott, fürchtest und hältst. Desto mehr Ehrfurcht ich vor Gott habe, ich schätze, ihn schätze und mich vor seiner Heiligkeit und seinem Zorn fürchte, umso mehr Angst werde ich haben zu sündigen. weil jede Sünde meinem Vater im Himmel Schmerzen bereitet. Er hat seinen eingeborenen Sohn wegen meiner Sünden für Spott und Mord hingegeben, mich von der Macht der Sünde und dem Tod befreit und mir eine Wohnung im Himmel reserviert. Für mich, für dich ist eine Wohnung im Himmel reserviert. Da steht dein Name und Klingel. In Anführungsstrichen. Er wartet auf uns. Jedes Mal, wenn irgendein Christ stirbt, Fanfaren, Trompeten. Du, Engel freuen sich. Noch eins ist gekommen, jetzt noch eine Wohnung wird genommen, ja, in Kraft genommen. Jetzt haben wir noch eine Wohnung. Ja, wir haben viele Wohnungen, aber ein nach dem anderen werden besetzt. Wie kann ich seinen Namen durch meine Sünden entehren? Und da gibt es ein Wort, da gibt es einen Satz. Wenn es uns gelungen ist, einem Menschen die Furcht Gottes beizubringen, haben wir für seine unschätzbare Seele sehr viel getan. Wenn wir einem Menschen alles außer die Furcht Gottes beibringen, haben wir für ihn absolut nichts getan. Noch einmal. Wenn es uns gelungen ist, einem Menschen die Furcht Gottes beizubringen, haben wir für seine unschätzbare Seele sehr viel getan. Wenn wir einem Menschen alles außer die Furcht Gottes beibringen, haben wir für ihn absolut nichts getan. Wir werden später darüber reden, als Mose sagt, wie man kleinen Kindern Liebe zu Gesetz bringt. Also in nächste Predigten, wenn wir so weiterleben. Und übrigens, wie wir gesagt haben, ab 20. Vers ist die Rede über die Teenager. Das ist schlimmste Zeitalter. Albtraumalter. Alb kann man in eine Klammer setzen und Traumalter nehmen. Ach, das sind die 10 Gebote. Also er lernt schon, ne? Hört auf mich gar nichts, ne? Okay, das ist auch gut, wenn er auf mich nicht hört und dies lernt. Ist auch toll. Warum zieht sich das Thema des Furchtes Gottes mit rotem Faden durch die ganze Bibel? Du sollst den Herrn fürchten. Weil nur die Furcht Gottes allein das Fundament der Anbetung des einzig wahren Gottes bilden kann. Salomo sagt in Sprüche 1,7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Jesus selbst forderte seine Jünger dazu auf, Gott zu fürchten, weil mich nur die Furcht vom majestätischen, mächtigen und zornigen Gott zum Kreuz führen kann. Sonst geht's nicht. Wenn ich denke, dass ich zu gut bin, komme ich nicht zum Kreuz. Matthäus 10,28. Das ist eine sehr interessante Stelle, die nicht immer so gedeutet wird, wie ich mal euch sage, aber jeder muss selbst überlegen. Matthäus 10,28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Und das ist definitiv kein Satan. Er hat dazu keine Macht. Also Matthäus 10,28 habe ich jetzt gelesen, könnt ihr auch aufschreiben. Viele Menschen, anschließend Christen, haben panische Angst vor dem Teufel, Dämonen und anschließend Menschen. Menschenfurcht ist Krankheit heutigen Christentum, ist größte Krankheit, nicht Krebs. Menschenfurcht. Was werden die über mich denken? Was wird Gott über dich denken? Wir haben neulich mit einem von unseren Söhnen gesprochen. Wieso hast du mir deine Problematik nicht gesagt? Der sagt, mir war peinlich, dir zu erzählen. Mir peinlich zu erzählen, deinem Vater? Menschenfurcht, was wirst du über mich denken? Was sagen die? Ganz ehrlich, die größte Frage ist, was wird Gott über dich denken, wenn du das tust oder das nicht tust, was du tun sollst? Was denkt er jetzt im Moment? Oft behandeln sie Jesus als Freund oder Kumpel. Heutzutage, manchmal kann man im Internet, hier nicht, Gott sei Dank, in diesem Haus nicht, aber manchmal im Internet kann man sehen, Jesus ist mein Kumpel. Wir haben mit ihm gequatscht. Mit welchem Jesus bitte, der auf der Erde war oder schon verherrlicht ist und Johannes erschienen ist in Offenbarung 1. Er dachte, dass er tot ist jetzt schon. Also Johannes, mit welchem hast du gequatscht? Ist er schon auferstanden bei dir oder noch auf der Erde, der du umarmen kannst und mit ihm reden kannst? Versuch mal, mit verherrlichten Jesus zu reden. Dafür brauchst du irgendwas. Gerechtigkeitskleid von ihm. Ja, er ist unser Freund, aber zugleich unser Herr, Herrscher und Befehlshaber. Willst du deinen Gott Jahwe wirklich mehr kennenlernen, dann merke dir bitte, dass er ein allmächtiger und furchtgebietender Gott ist und beuge dich vor ihm. Da, wo der Anfang ist, wird auch die Mitte und das Ende sein, hat John Bunyan gesagt, der Pilgerreise geschrieben hat. Die Furcht des Herrn hilft den Menschen über den Tod, die Ewigkeit, das Leben und die Seele nachzudenken. Sie wird ihn zu der nächsten Stufe bringen, Hass das Böse. Sprüche 8,13 kann man aufschreiben, wir schaffen nicht alles zu lesen. Sprüche 8,13, die Furcht des Herrn führt zu Hass des Bösen. Wenn ein Mensch versteht, wie dumm sein Stolz und seine Arroganz vor Gott ist, dann führt die Erkenntnis ihn zu der nächsten Stufe, Sprüche 9,10, Erkenntnis dem Herrn. Sprüche 9,10, also Sprüche 1,7, 8,13, 9,10. Wenn der Mensch sich vor Gott nicht fürchtet, wird er Gott durch die Übertretung in seine Gesetze ignorieren und in alle möglichen Sünden fallen. In den ersten drei Kapiteln des Römerbriefes sinnt Paulus über die menschliche Verdorbenheit nach. Sein Ergebnis ist krass. Römer 3,18. Es ist kein Gottesfurcht vor ihren Augen. Da ist eine ganze Liste in diesem dritten Kapitel, was wir alle Menschen falsch tun. Und am Ende ist so ein Ergebnis, weil Gottesfurcht nicht vorhanden ist. Sie fürchten Gott gar nicht. Deswegen sündigen sie. Deswegen sündigen wir. Weil in diesem Moment, als wir Sünde tun, wir haben keine Angst vor Gott. Wir haben keine Furcht vor ihm. Wir haben Ehrfurcht. Wir wissen seine Gebote. Wir kennen sie, aber sagen, warte mal, ich muss meine Gebote hier erstmal klären und meine Satzung erstmal hier in Ausführung bringen und dafür sorgen, dass die mit mir so reden, wie ich will. Und dass sie mir so viel Geld zahlen, wie ich will. Ich will. Ich habe Recht. Habt ihr gehört, ich habe Recht? In Deutschland, ich habe Recht. Okay. Du hast Recht. Nein, wir sagen, ich gebe dir mein Recht. Und dann hole ich wieder zurück. Ich gebe dir Recht und dann hole ich wieder zurück. Kein Gottesfurcht vor ihren Augen. Das Hauptziel des Gesetzes ist Gottes heiligen Charakter, seine Souveränität, seine Macht, seine Herrschaft, sein Zorn, seine Gerechtigkeit und was unheimlich wichtig ist, seine Liebe vorzustellen. Ich liebe euch. Schaut mal, 10 Gebote. Eine Seite einfach nach rechts, ja, von links nach rechts. Kapitel 5. Kapitel 5, 5. Mose 5, 10. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Die neue Generation der Israeliten muss ganz genau wissen, mit wem sie es zu tun haben werden in dem verheißenen Land. Ihnen ist bekannt, wie ihre Großeltern, Eltern, Tanten, Onkels und ältere Geschwister innerhalb von 40 Jahren in der Wüstenwanderung gestorben sind. Grund dafür lag in ihrem Ungehorsam, die aus Mangel von Gottes Furcht resultierte. Sie wollten sich nicht vor Gott und seinem Wort demütigen, mit Ausnahme von Josua und Kaleb. Sie haben entschieden, Gott und seine Anweisungen zu verwerfen. Sie waren ständig am Jammern und Murren, indem sie die Güte Gottes hinterfragt haben und Gott unablässlich versucht haben. Sie konnten ihren Herren in Ägypten gehorchen, aber dem einzig wahren Gott, der sie aus Sklaverei befreite, nicht. Sie konnten ihren Herren in Ägypten gehorchen, aber dem einzig wahren Gott, der sie aus der Sklaverei befreite, nicht. Mose liebte die Menschen und möchte, dass sie ihren Vorfahren in diesem Aspekt nicht folgen und anstatt Strafe Gottes den Segen ernten, damit du lange lebst, damit es dir gut geht, damit ihr sehr gemehrt werdet. 6. Kapitel 2. und 3. Vers. Also Gesetz will aus Menschen nicht Sklaven des Gesetzes machen, um sie zu unterdrücken. Im Gegenteil, es soll den Menschen große Segen bringen, dass du den Herrn, dein Gott, fürchtest und hältst. 3. Vers. So höre nun Israel und achte darauf, sie zu tun. Nur wenn ich verstehe, mit welchem Gott ich es zu tun habe, werde ich darauf Acht geben, Gottes Geboten und seinen Willen zu befolgen. Den gleichen Gedanken findet man auch in 10 Geboten, wie wir schon gesprochen haben. Wir haben Kopien vorbereitet. Die Bibelkunde haben schon diese Kopien. Das ist Kurzform. Das ist nicht wortwörtlich, wie in der Bibel steht. Das, was ihr da seht. Wir haben kopiert und die Kopien sind da. Ihr könnt einfach kommen und nehmen. Vielleicht zu Hause irgendwo legen mit Kindern, üben. Besonders mit Kindern üben. Weil wenn wir mit Kindern üben, können wir auch selbst lernen. Ja? Das alles, was wir Kindern beibringen, lernen wir selbst. Vielleicht diese kurze Form. Schaut mal diese 10 Geboten durch. Lernt man sie und versucht mal zu verstehen, dadurch, Gott möchte mich von Sünden abhalten. Über Nächsten nachzudenken. Und wenn ich Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen habe, sollte ich die Wurzel in der Liebe zu Gott und seinem Wort suchen. Da wird es mangeln. Liebe den Herrn. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine andere Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bild zum Anbeten machen. Eigentlich, das ist ganz einfach. Ich kann man jetzt auch anders machen. 10 Worte. Was wir unseren Kindern beibringen, 10 Worte. Das kann man ganz schnell bei mir so, ja, wenn ich mal meine Hände anschaue. Deswegen zeige ich euch auch so, damit ihr eure Hände so anschauen könnt. Erste Gebot, zweite Gebot, dritte Gebot, vierte, fünfte, sechste. Schaut mal, wo die Ringe sind. Du sollst nicht Ehe brechen. Da sind bei mir die Ringe. 10 Worte. Jahwe, ich bin der Herr. Zweiten Wort, du sollst kein Bildnis haben und ihn anbeten. Drittens, mein Name darfst du nicht missbrauchen. Viertens, gedenke an Sabbat. Und dann beginnen die Gebote über Menschen. Erste Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Nicht, du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht lügen und nichts begehren. Nichts, absolut nichts begehren. Kann man ganz schnell Kinder beibringen. 10 Finger, 10 Gebote. Wundert euch nicht, warum wir 10 Gebote haben. Weil wir 10 Finger haben und 10 Worte haben. Damals haben Menschen allen Kindern beigebracht, du sollst auswendig deine Finger kennenlernen. Das ist Eltern, das ist das. Guck mal einfach deine Finger. Das ist, Gott hat uns erschaffen mit 10 Finger, damit wir seine Gebote ganz schnell merken können. Achte darauf, sie zu befolgen oder beobachte dein Leben, ob du jetzt anhand der Gebote handelst oder anhand deiner Wünsche. Oder mach alles möglich, damit du nicht vergisst, dass deine vorgeplante Handlung den Geboten Gottes entsprechen soll, um seinen Namen zu verherrlichen. Es ist verständlich, dass hier die Rede über aktive Handlungen ist, die mit Kraft, Energie, Zeit und Gesundheit verbunden sind. Wie oft hört man von Gläubigen, dass sie zu müde sind, das Wort Gottes zu lesen, dass sie keine Zeit dafür haben, sich gemütlich zu platzieren und eine bestimmte Zeit des Studiums des Wortes zu widmen. Wir haben jetzt Sommer vor uns. Viele haben eigene Wohnungen. Viele haben Balkons. Macht mal eure Budilnik, wie heißt diese Wecker. Eine halbe Stunde früher, am Sonntag. Ja, ist verständlich, dass wir auch schlafen wollen. Nach dem Gottesdienst kannst du auch schlafen. Essen und schlafen, dann nimmst du auch gleichzeitig ein bisschen zu. Ist auch gut. Vor Gottesdienst, halbe Stunde früher, steh auf. Wenn man so ein Wetter ist wie heute, geh mal nach draußen, geh auf deinen Balkon, auf deine Wiese, auf deine Terrasse, platziere dir einen Stuhl, nimm einen Kaffee oder Tee, ich weiß nicht, was du trinkst, Wasser, Saft, keine Ahnung, Apfelschorle. Nimm mal ein Glas mit, platziere mal auf den Tisch oder auf den Boden. Nimm mal Bibel und sag mal einfach, Gott, ich will dich mehr kennenlernen heutigen Tag, unabhängig von allen Geschehnissen, dein Name verherrlichen, dich mehr lieben und dein Wort mehr lieben und dich ehren. Zeig dich in diesem Wort, bevor alle noch schlafen. Da sind Vögel. Die warten auf uns. Ab 4 Uhr morgens warten sie schon auf uns. Steht auf, mach Fenster nicht zu. Deswegen machen wir Fenster zu, die stören mich. Klar stören die, weil ganze Natur beginnt Gott zu verherrlichen und die wollen nicht schlafen. Irgendwann am Tag können die auch ausschlafen, ist nicht schlimm. Aber Sonne steht auf, Sonne der Gerechtigkeit ist Bild auf unser Jesus. Sonne steht auf, steht man mit Sonne auf zusammen und liest die Bibel und verherrlicht sein oder dein Schöpfer. Schweigend hören wir es alles und nicken mit dem Kopf. Ja, wir haben keine Zeit, wir sind müde, ist schon klar. Lieber Bruder und lieber Schwester im Herrn, wenn dies bei dir der Fall ist, dann kann man mit großer Wahrscheinlichkeit vorhersagen, wie du im Alltag lebst. Wenn das Wort Gottes seine Anweisungen und Rechtsbestimmungen für mich keine Rolle mehr spielen, wenn ich nicht mehr eifere, alles zu tun, damit ich Jesus durch die Schrift mehr kennenlerne, muss ich Probleme haben. Anders geht's nicht, weil Gott mich durch Schwierigkeiten zurück zu den Schrift führen will. Sola Scriptura, allein durch Schrift. Und dies alles soll tun, dies alles soll laut Mose mit aufrichtigem Herzen geschehen, aufgefüllt mit Liebe zu Gott. Darüber werden wir mehr in den nächsten Predigten hören. Mein Lieben, wir sind zum Schluss gekommen. Einige Lektionen und Anwendungen können wir aus diesem Text für uns mitnehmen. Erstens, der Ursprung des Gesetzes diente zum Guten. Zweitens, von Kenntnis des Gesetzes wird unser Leben abhängig. In diesem Moment, als wir unser Knie vor Gott gebeugt haben, hat er uns in seinem Volk willkommen geheißen. Du gehörst jetzt mir. Du gehörst jetzt Familie Gottes. Wie toll schätzt du deine Familie und feierst du Geburtstage? Oder? Mit allen, die dich einladen. Wir gehören zur Familie Gottes. Wir gehören uns nicht mehr. Er hat uns aufgenommen. Ab diesem Moment gehören wir dem allmächtigen Herrscher und Schöpfer. Durch Jesu Tod sind alle meine Sünden gedeckt und durch Jesu Auferstehung bin ich vor Gott gerechtfertigt und darf in seiner Gegenwart ewig bleiben. Immer da steht in Psalm 21, ja auf Deutsch. Der Herr ist mein Hirte. 23. Und ich bleibe im Haus der Herr immer da. Leolam, Laolam, von Ewigkeit bis Ewigkeit, ich bin immer da. Aus Dankbarkeit zu seinem Wort in uns, zu seinem Werk in uns und mit uns möchten wir ihn mehr in der Schrift erkennen und diese Erkenntnisse in unser Leben umsetzen. Wir dürsten nach Gottes Liebe, wir dürsten nach Gottes Gnade und nach Barmherzigkeit Gottes, damit er in uns größer wird und wir in ihm kleiner werden, damit Menschen in uns Liebe Gottes erkennen können. Möge Gott durch seinen Heiligen Geist uns dazu befähigen. Ihm allein sei die Ehre, Lob und Preis. Amen.